Ja, guten Morgen. Freue mich wirklich, hier sein zu dürfen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich verstehen? Nee, keiner versteht mich. Keiner kann mich verstehen. Ich erinnere mich gerne noch zurück an die Gemeindefreizeit. Es war für mich auch eine tolle Sache, wo ihr in Kärnten wart oder einige von euch. Ich habe ja da ausgiebig die Westbahnhoffnung vorgestellt. Ich will da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich habe da hinten was aufgebaut. Da ist unser Jahresbericht von 2018 auch dabei. Wen das interessiert, da steht eigentlich alles drin, was wir 2018 gemacht haben und was wir mit Gottes Hilfe bewegen durften. Und wir haben ist schon angeklungen, also Westbahnhoffnung. Bei mir geht es eigentlich immer um Hoffnung. Das ist aber auch um Veränderung. Und diese Veränderung, das beschäftigt mich schon längere Zeit. Ich habe auch durfte auch dieses Jahr zwei Gemeindefreizeiten in Wien machen mit Gemeinden und also auch aus Freikirchen. Da ging es auch um dieses Thema Veränderung. Weil ich einfach merke, ich weiß nicht, ob ihr das so merkt, aber ich merke das schon, dass die Gesellschaft und die Welt sich einfach wahnsinnig verändert, unglaublich schnell, finde ich. Also mich macht es schon schwindelig, wie rasant das alles geht. Und wenn ich überhaupt zurückdenke auf mein Leben, also ich bin letzten Monat 60 Jahre alt geworden, ich kann das selbst gar nicht glauben, aber das ist wirklich wahr. Also so steht es in meiner Geburtsurkunde. Wenn ich nur überlege, wie die Welt sich verändert hat in der Zeit. Also ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien und das gibt's nicht mehr, das Land ist weg. Die Grenzen gibt's nicht mehr, die DDR gibt's nicht mehr, alles hat sich irgendwie verändert, die Sowjetunion gibt's nicht mehr. Ich weiß noch, auf den Bibelschulzeiten waren einige Russlandsdeutsche, oder so darf man sie eigentlich nicht nennen, aber die Deutsche, na, Russen waren es nicht, es waren Deutsche, die in Russland groß geworden sind. Da haben wir uns mal unterhalten und dann habe ich gesagt, das war 1984, ich habe gesagt, ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn Gott will, dann bricht das an einem Tag zusammen. Da haben die sind in dem System groß geworden, die haben gesagt, unmöglich, unmöglich. Und da schneidet einer einen Zaun durch in Ungarn und alles kommt ins Rollen. Ja. Oder zwei waren es, der Ungar und der Österreicher. Ja. Österreich wieder, super. Also, das ist Wahnsinn. Und wir haben letztes Jahr auch einen Universitätsprofessor von der Uni Klagenfurt bei uns gehabt. Das ist ein Deutscher, der ist bei euch wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber in Kärnten ist er sehr bekannt, weil er einer der größten Heider-Kritiker war. Dadurch ist er sehr in Schlagzeilen gewesen. Und er hat über dieses Thema, weil der Rechtsruck aus Sicht der Sozialpsychologie. Und die Grünen haben mich gefragt, die Kärntner Grünen, ob sie das im Westbahnhof machen dürfen. Und ich habe gedacht, naja, ihr wisst schon, dass das eine christliche Geschichte ist, die wir da machen. Ja, das ist egal, sie würden das gerne machen. Und da ich ihn kannte, also schon mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, passt. Und er hat anderthalb Stunde, 74-jähriger Mann, anderthalb Stunde referiert, wirklich sehr dynamisch und hat eigentlich wirklich aufgezeigt, auch wie sich alles so wahnsinnig verändert. Das war richtig gut. Ich habe das richtig gut empfunden. Ich konnte das alles sehr, sehr nachvollziehen. Aber nach der Veranstaltung, dann war so eine Austauschrunde. Also es war brechend voll für unsere Verhältnisse. Die Menschen, also bestimmt 50 Menschen haben gestanden, weil sie keinen Sitzplatz hatten. Und dann sagt eine Frau, das war alles sehr nett, was Sie erzählt haben. Aber was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich mich darauf einstellen? Wie soll ich mich verhalten? Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, über diese Frage, weil er eigentlich keine Antwort hatte. Also er hat alles aufzeigen können, aber er hat nicht konkret sagen können, was kann man denn tun. Und da habe ich dann einfach, ist es mir so bewusst geworden, dass die Antwort nach wie vor Jesus Christus ist, das Evangelium ist, das Wort Gottes ist, die Gemeinde Jesu ist. Die Antwort auf all diese Fragen, die ist da. Und das hat mich so ermutigt. Und ich wollte es eigentlich sagen, aber ich muss ehrlich sagen, ich war zu feige, mich da jetzt zu sagen, Jesus ist die Antwort. Ne? So wie in der Kinderstunde. Ne? das und das und das, Jesus immer richtig. Ne? Weil da einige hinter mir waren, die waren ziemlich antireligiös, also so Atheisten, die haben dann auch ziemlich gegen die Religion gewettert. Aber ich habe das einfach trotzdem gemerkt, Christus ist immer noch die Antwort. Also ich habe das gespürt. Und wenn ich so auf unsere Menschen schaue, wir haben im Jahr 2018 10.000 Menschen zum Essen da gehabt, nur zum Essen. Das ist nicht viel. Also für Wien oder Linz vielleicht, ich weiß nicht, Graz, Villach hat nur 60.000 Einwohner. Es ist nicht viel, aber für eine Stadt, die von sich behauptet, dass sie eine der schönsten, reichsten und besten und tollsten Städte Österreich ist, finde ich das schon viel. Und es waren ja nur Menschen zum Essen. Dann waren mindestens 5.000 oder 6.000, die sich Lebensmittel bei uns geholt haben. Und genau die gleiche Anzahl auch Menschen, die sich Gewand bei uns holen. Und das, was mich wirklich besorgt macht, ist, dass es von 2017 auf 2018 2.000 Menschen mehr waren. Also das zeigt irgendetwas, wo es eigentlich hingeht und wie sich etwas verändert. Und in all dem, denke ich, ist es mir einfach wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass uns die Geschichte und die Rolle, die wir als Gemeinde Jesu, als Christen in dieser Gesellschaft haben, dass uns das nicht entgleitet. Und es ist von elementarer Wichtigkeit, glaube ich, dass die Kirche und die Gemeinde, wie auch immer ihr wollt, also ich weiß jetzt nicht, was korrekt ist, aber ich sage einfach mal Kirche, dass sie ihre Alltagsrelevanz nicht verliert. Dass wir das nicht verlieren. Und das dürfen wir nicht verlieren, weil als Jesus auf diese Welt gekommen ist oder in dieser Welt gedient hat, da haben die Geistlichen ihre Alltagsrelevanz komplett verloren. Und Jesus hat's wieder gerade gestellt. In seinem Dienst, in seinem Wirken, in seinen Predigten, in seinem Handeln, in seiner Barmherzigkeit, wo er Menschen einfach gedient hat, wo er sie geheilt hat. Manche wollten geheilt werden, manche haben ihn gar nicht gefragt. Diese Frau, die, ich weiß nicht, ob ihr erinnert, die dort wie nennt man sowas, Herr Doktor? Hexenschuss oder irgendwas hatte, keine Ahnung, sie konnte nicht mehr auf. Sie hat ihn Jesus gar nicht gefragt. Er hat die Frau gesehen, ist hingegangen, hat sie geheilt. Und was macht sie? Bumm, sie preist Gott. Sie konnte sich aufrichten, das Erste, was sie macht, sie preist Gott. Das hängt zusammen. Egal, wir sind aufgefordert, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt, und am Ende steht dann da, damit die Menschen durch eure guten Taten was tun? Euch die auf die Schultern klopfen. Nein, Gott preisen. Das ist zur Ehre Gottes, ob es die Westbahnhoffnung ist, ob die Freikirche Traun, ihr seid nicht da, um ihr seid nicht da, um irgendwelche Strategien zu erfüllen, sondern ihr seid da in erster Linie zur Ehre Gottes. Ihr seid da zur Ehre Gottes, indem ihr der Welt zeigt, wie man miteinander lebt, indem ihr der Welt zeigt, wie man einfach Prinzipien Jesu lebt, indem man nicht Gleiches mit Gleichem vergeltet, so weil das passiert, oder indem man nicht sagt, ihr kein Transparent habt, Geiz ist geil. Ja? Furchtbar. Geiz macht einsam. Geiz ist absolut nicht geil. Geil ist, wenn man gibt. Geben ist seliger als nehmen. Und man verliert nichts, weil Gott uns immer wieder segnet. Und das ist einfach zu seiner Herrlichkeit. Und dafür sind wir da. Und wenn die Kirche der Gesellschaft da einen Schritt voraus wäre, dann braucht man über Veränderung gar nicht nachdenken. Oder nur halbwegs im gleichen Tempo unterwegs wäre, bräuchte man nicht nachdenken. Aber das ist oft nicht so. Und die Grundlage dessen ist, dass Gott ein unveränderlicher Gott ist, der alles verändert. Also wenn ihr nach Hause geht, dann behaltet euch das. Gott ist ein unveränderlicher Gott, der alles verändert. Und das ist für mich eine der Dinge, die mir am meisten Mut und Kraft geben, auch in den Herausforderungen, in denen wir stehen. Und das ist jetzt wieder so, diese Herausforderungen, in denen wir stehen. Aber dass ich einfach weiß, ich wende mich einem Gott zu, der unveränderlich ist. Das heißt, er ist gleich, gestern, heute, morgen. Er ist eine Festung, er ist eine Burg, er ist ein Fels, er ist ein Fundament. Er steht zu seinen Verheißungen. Man kann sich auf ihn verlassen. Gott sagt über dich selbst, oder Mose schreibt im zweiten Buch Mose, Gott ist kein Mensch. Er kann nicht lügen. Das, was er sagt, ist wahr. Und das bleibt in alle Ewigkeit. Unveränderlich. Und das ist diese Hoffnung. Das ist diese Kraft, aus der man schöpfen kann und diese Ruhe, die man findet. Ich brauche nicht in der Früh aufzustehen und oder zu denken, okay, bei uns klappt es im Moment nicht mit den Finanzen. Und dann brauche ich aber diese Zweifel nicht zu haben und zu denken, hat Gott keinen Bock mehr auf uns? Hat Gott keine Lust mehr? Hat Gott uns aufgegeben? Hat Gott irgendwie was anderes vor? Nein, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn es in seinem Wort über 3500 Mal in seinem Wort steht, dass er will, dass man sich um die Armen, Schwachen, um die Zerbrochenen, um die Kranken, um diese Dinge kümmert, Witwen und Waisen, was auch immer. Und immer wieder auch, gerade im Alten Testament, so elementar und fundamental sein Streben nach sozialer Gerechtigkeit rauskommt. Seit dem Auszug aus Ägypten, es ist immer wieder, das wird dem Volk immer wieder gesagt, sie sollen das so tun. Und wenn ihr das mal lest, wenn ihr das mal richtig lest, dann werdet ihr sehen, was für eine Gerechtigkeit da ist. Das ist unglaublich. Da kann man Gott nur preisen für. Das ist fantastisch. Das kriegt kein Mensch hin. Das kriegt auch kein Politiker hin. Ich hoffe, hier ist kein Politiker hier. Aber die kriegen das auch nicht hin. Die haben eigentlich keinen Plan. Wenn sie Gott nicht fragen, haben sie keinen Plan. Glaubt mir das. Er ist unveränderlich. Aber er verändert alles. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Einer, der unveränderlich ist, verändert alles. Aber wenn man auf die persönliche Ebene geht, dann sieht man das, wie radikal das ist. Wenn ein Mensch Jesus sein Leben anvertraut, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und dann je nach der Übersetzung, alles ist neu geworden oder sie ist neu, es ist am Werden, ist aber egal. Eine neue Kreatur. Das ist radikal. Wenn man sich Gott zuwendet, ist man... Danke. Okay. Ich will gehorsam sein. Dankeschön. Ist eine neue Kreatur, eine radikale Veränderung. Und diese Veränderung, die beginnt in unseren Herzen. In unseren Herzen beginnt diese Veränderung. Und das Schöne daran ist, und das ist auch das, was mir so Mut gibt, wir haben eine 25-Jährige, die ist regelmäßig bei uns, 25 Jahre alt, Schwerstalkoholikerin. Mit 25 Jahren am Tag 4 Liter Wein. Das trinkt das mal. Also ich meine, erstmal ist das gräuslich, aber unglaublich. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Und seit ihrem 15. Lebensjahr trinkt sie. Und seit ihrem 15. Lebensjahr hat ihr Vater angefangen, sie zu missbrauchen. Immer und immer wieder. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich am Bahnsteig, und da war zum Glück eine Bank, ich musste mich erstmal setzen. Das war so viel Negatives, was auf mich zukommt. Und ich habe da gesessen und ich habe dann gedacht, Jesus, warum, was ist da los? Warum müssen manche Menschen so ein schreckliches Leid erfahren? Ich verstehe das nicht. Und Jesus' Antwort wirklich war, er sagt, dafür ist die Gemeinde, dass diese Menschen Liebe erfahren, dass sie aufgenommen werden, dass sie Halt finden und dass etwas passiert, was ich tun möchte, nämlich dass Gott will solche Menschen nicht irgendwie reparieren, sondern Gott möchte ihnen ein neues Herz geben. Er möchte unser Herz nicht reparieren, Gott möchte nicht irgendwas zusammenflicken, sondern er möchte was Neues geben. Er möchte austauschen. Und im Hesekiel lesen wir das zum Beispiel. Da schreibt er in Hesekiel 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Austauschen. Und selbst in diesen Dingen, wo Menschen so viel Leid erfahren haben, ich bin davon überzeugt und ich glaube das, dass der Heilige Geist nicht nur repariert, nicht nur tröstet, sondern dass er wirklich was Neues schaffen kann. Und das ist ein Riesengeschenk, was Gott uns da gibt. Im Jeremia, das lese ich jetzt, ist das Gleiche, da steht es auch. Bekehrung ist Veränderung. Wiedergeburt ist Veränderung. Heilung, Heiligung ist Veränderung. Buße ist eine radikale Veränderung. Buße, das ist nicht etwas, was so allmählich entschied, so eine allmähliche Entscheidung, sondern das ist radikal. Ich bin überführt einfach, sowas bei mir, und ich denke, sowas bei euch auf. Man ist überführt vom Heiligen Geist und weiß, man ist verloren und man kehrt einfach um 180 Grad und wendet sich Gott zu. Das ist radikal. Ja, leider wird die Kirche, die Gemeinde oft so als letzte Bastion gegen Veränderung angesehen. Und Kirche bewahrt oft Ritual und Tradition. Und das ist ja nicht verkehrt. Also ich will jetzt nicht das in Frage stellen. Aber wenn man nur so ausgerichtet ist, dann ist man eines nicht. Man ist nicht Katalysator und Förderer des Reiches Gottes. Und anstatt, dass man eine Fackel weitergibt der nächsten Generation, gibt man einen Eimer Asche weiter. Und ich möchte das nicht. Ich möchte am Westbahnhof nicht denen, die dann kommen, einen Eimer Asche geben, sondern es soll eine Fackel sein. Es soll lebendig sein. Genau. Und in all diesen Dingen, und auch in unserer Arbeit, hat sich so vieles verändert. Und wenn man Verantwortung trägt, dann kann einem das auch Angst machen. Also ich habe schon so eine Phase, wo ich einfach nicht gewusst habe, ist das richtig, was wir tun? Herr, wie können wir uns einfach orientieren? Was ist der Punkt? Und Gott hat mir ein Vers gegeben aus Jesaja 50, der mir einfach geholfen hat. Vielleicht ist das jetzt nicht so die Art, wie man, keine Ahnung, wie ihr damit umgeht. Ich habe es einfach von Gott angenommen, sein Wort für mich. Und das muss man ja nicht nachmachen. Aber da war es einfach so klar in diesem Jesaja 50, so eine Aufforderung, dass wir auch, da heißt es, auch wenn ihr kein Geld habt, da steht da, spannt eure Zelte weit und haut eure Pfosten fest ein. Und das hat mich so angesprochen. Ich habe gesagt, Jesus, wie können wir das tun? Und Gott hat uns einen Weg geführt, weil wir waren 2 Jahre sehr unter Druck von der Stadt Villach in dieser Problematik, gibt es Obdachlose oder nicht. Es gibt keine, wahrscheinlich sind wir immer die wir irgendwo herholen. Ich weiß es nicht, warum die da sind. Sie sind auf jeden Fall da. Und ich habe unglaubliche Sorge gehabt, dass sie uns das Licht ausmachen. Und ich habe da echt gebetet. Und dann hat Gott uns einfach einen Weg geführt, der einfach strategisch ist. Wir sind seit Herbst letzten Jahres Mitglied der Diakonie Österreich. Und seitdem haben wir Ruhe. Und wir sind auch Bahnhofsmission, weil ich einfach mir gedacht habe, ich habe eine Schlagzeile vor mir gesehen, in der Zeitung, die ÖBB kündigt die Bahnhofsmission. Und da habe ich mir gedacht, das kommt für die ÖBB nicht gut. Das kommt einfach nicht gut für sie. Und da habe ich einfach gewusst oder geahnt, dass es einfach vor Gott uns einen Weg führt. Nicht, dass wir auf die Pfosten einschlagen. Ich würde sogar sagen, wir haben Beton angerührt. Wir betonieren uns da ein. Die kriegen uns da einfach nicht mehr weg. So habe ich gedacht. Natürlich ist es so, dass der Weg danach, und so ist es oft im Leben, das kann ich euch sagen, dass das nicht so eine gemarte Wiesen ist. Und dann kommt man auf einmal in Schwierigkeiten und dann kriegt man Angst. Und dann denkt man, meine Güte, ist das jetzt richtig, was wir da gemacht haben? Sind wir den richtigen Weg gegangen? Und der Feind ist ja nicht jemand, der uns ermutigt, sondern entmutigt. Ne? Alle Entmutigung ist von ihm, alle Ermutigung ist von Gott. Aber alles, was Entmutigung ist, ist nicht von Gott, das ist von ihm. Und dann bekommt man diese Angst. Und da ist es halt so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von dem Ortbech gehört habt, der hat mal ein Buch geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber da geht es um diese Boothocker, also diese Menschen, die im Boot hocken. Ne? Und er schreibt dann etwas sehr Gutes. Also ich habe Petrus immer als den gesehen, der einen großen Mund hatte, aber seitdem sehe ich Petrus anders. Ich sehe Petrus als den, der einfach gewusst hat, in diesem Boot gehe ich auch unter. Dann gehe ich lieber aufs Wasser Jesus entgegen, als da in diesem Boot zu hocken. Und diese Angst, ne, dann sitzt man in diesem Boot und man weiß eh, man geht unter, aber man denkt, dass dieses bisschen Holz gibt einem doch irgendwo ein bisschen Sicherheit. Aber das ist einfach falsch. Und Petrus geht Jesus entgegen und dann realisiert er, was da eigentlich passiert. Ich habe vor 2 Jahren es geschenkt bekommen, dass ich nach Israel durfte. Ich wollte eigentlich nie hin, aber ich habe es geschenkt bekommen. Und ich war auch am See Genezareth, habe auch versucht, über das Wasser zu gehen. Ich habe es nicht geschafft, es hat nicht funktioniert. Er hat das realisiert, das geht nicht. Und dann der Sturm, das ist einfach unmöglich. Und in dem Augenblick, wo er das realisiert, kommt auch die Realität. Das ist nicht möglich und er geht unter. Das Schöne ist einfach, dass Jesus so gnädig ist. Er schreit dann wieder zu Jesus und Jesus sagt dann nicht auf dem Wasser und sagt, Fischfutter. Nein, er hebt ihn wieder raus, er holt ihn wieder raus. Das ist einfach fantastisch. Genau. Und da möchte ich euch jetzt zum Abschluss, dass wir uns kurz ein paar Verse aus dem 5. Buch Mose anschauen, das ist jetzt weit zurück. Aber das ist so ein Stück weit auch, spricht in diese Thematik. Wenn Veränderungen sind, wenn Gottes Reden ist, wie Dinge einfach auch laufen können. Also im 5. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 24, da sagt Gott etwas zu Mose. Ne? Er sagt, brecht jetzt auf, sagt Yahweh, und überquert den Ammon-Fluss. Ich habe den Amoriterkönig Sihon von Heschborn und sein Land in deine Gewalt gegeben. Fang an, nimm es in Besitz, lass dich auf einen Krieg mit ihnen ein. Von heute an will ich Schrecken und Furcht über alle Völker auf der ganzen Welt bringen. Alle, die davon hören, werden vor euch zittern. Also, da ist etwas Entscheidendes passiert hier mit Israel. Gott macht eine klare Ansage zu Mose. Er sagt, lass dich auf einen Krieg ein, nimm das Land in Besitz. Und es geht darum, dass die ganze Welt von ihm zittern soll. Später heißt es auch, er will der Welt einfach zeigen, dass er dieser allmächtige, große König ist, dass er die Ehre bekommt. Das soll Mose tun. Und ab Vers 26, da lesen wir dann was Eigenartiges. Da sagt Mose, da schickte ich Boten von der Wüste Kenenot zum König Sihon von Heschborn mit friedlichen Worten. Ich ließ ihm sagen, ich möchte durch dein Land ziehen. Wir werden nur die Straße benutzen, weder nach rechts noch links vom Weg abweichen. Was wir an Nahrungsmitteln und Wasser brauchen, werden wir bezahlen. Wir wollen weiter nichts als durch euer Land ziehen. Also, als ob das eine andere Geschichte ist. Gott gibt ihm eine klare Ansage, mach das so und so. Und Mose schickt dem ein Friedensangebot. Das hat Gott eigentlich gar nicht gesagt. Er hat eigentlich ganz was anderes gesagt. Also Gott sagt, sie sollen angreifen und erobern. Mose sendet Friedensangebot. Und ich frage mich, warum? Was ist da passiert? Was ist da los? War Mose müde? Hat ihm der Glaube gefehlt? Dass Gott zu seinem Wort steht. Mose, der so viel erlebt hat, er hat unglaubliche Dinge erlebt. Unfassbar. Es gibt keine Generation in der Bibel, die solche Wunder Gottes erlebt hat, wie diese Generation mit Mose. Was ist da passiert? Und während Gott ganz entschlossen war, den anderen Völkern seine Macht zu zeigen, waren die Israeliten bereit, sich mit viel weniger zufrieden zu geben. Und ich kann das gut nachvollziehen. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was wir tun zum Beispiel, auch eben zur Ehre Gottes ist. Das ist wirklich unser Fundament. Wir wollen, dass die Stadt Villach, die Menschen in Villach sehen, dass Gott lebt und dass Gott sich um die Menschen kümmert und dass Gott uns versorgt. Das ist uns ein riesen, riesen, riesen Anliegen. Aber wenn du extremst unter Druck kommst, extremst, dann neigt man dazu, also ich sage das ganz ehrlich, weil ich habe Buße getan, dann neigt man dazu, sich Hilfe zu suchen bei denen, die Rösser, viele Rösser und viele Streitwagen haben, so sagt die Bibel. Es ist irgendwie normal. Ich möchte es sagen. Ich bin am 26. September nach Berlin gefahren. Am 27. September war ich eingeladen zur 125-Jahr-Feier der Berliner Bahnhofsmission. Und am 28. September bin ich 60 geworden. Jetzt fahre ich am 26. September los mit meiner Frau und meiner Tochter nach Berlin und kriege unterwegs die Mitteilung, dass die Gebietskrankenkasse Kärnten die Insolvenz gegen den Westbahnhof eingeleitet hat. Also der Westbahnhof ist fertig. Dann komme ich in Berlin an und dann habe ich in dem Hotelzimmer gesessen, habe ich gebetet und dann habe ich gesagt, Jesus, irgendwie cool, ey. Der Westbahnhof ist im Eimer und ich werde 60. Ein tolles Leben, was du mir geschenkt hast, ey. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und dann habe ich einen Freund angerufen und dann hat er gesagt, ja, ruf doch mal den an, vielleicht kann der dir helfen. Und das habe ich gemacht und das war einfach falsch. Weil ich bin nämlich wieder nach Villach zurückgefahren und komischerweise hat die Gebietskrankenkasse einen Tag später, am Freitag, die ist wieder zurückgezogen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Die haben es wieder zurückgezogen, was da passiert ist. Und ich habe dann einfach gemerkt, Gott kann einfach Dinge tun. Und Gott kann Dinge tun, wenn ihr die Geschichte von Lazarus lest, dann ist das ja nicht eine tolle Geschichte, dass Jesus jemand von den Toten auferweckt hat. Sondern wenn ihr die Geschichte, müsst ihr mal so lesen, dass der Tod ist einfach der Tod. Wenn man tot ist, ist man tot. Ne? Ist alles Game Over, alles vorbei. Und Jesus wartet da, bis er tot ist. Und was er da zeigt, ist, dass selbst wenn mit dieser Auferweckung, was Jesus zeigt, ist, selbst wenn alles Mause tot ist und wenn alles absolut hoffnungslos ist, wenn alles vorbei ist, hat Gott immer noch die Kraft. Er hat immer noch die Kraft und er hat immer noch die Macht, das auf den Kopf zu stellen. Das ist doch Wahnsinn. Und im Jesaja werden wir aufgefordert, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren sollen, dass wir an Gott und an sein Wort festhalten sollen. In der Hoffnung für alle steht das so schön, Jesaja 50 steht so schön, haltet fest und hofft auf Gott, selbst wenn kein Hoffnungsschimmer mehr zu sehen ist. Hä? Wenn kein Hoffnungsschimmer mehr zu sehen ist, wie willst du denn da hoffen? Eben, weil Gott so groß ist. Wahnsinn. Gut, wenn wir dann weiterlesen, hier, Gott hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Dem König hat er das Herz festgemacht, lesen wir Vers 30. Er hat ihn starrsinnig gemacht und wollte einfach, dass das so ist, wie er das wollte. Und das Volk Israel musste dann auf diesen Krieg einsteigen. Sie mussten dann einsteigen. Und das sagt etwas über das Wesen Gottes aus. Gott sucht einfach Menschen, die ihm wirklich vertrauen. Die ihm wirklich vertrauen. Und er stellt sich dann auch zu ihm. Und aber die Realität, und das ist auch meine Realität, so wie hier, Gott muss uns einfach manchmal in Umstände bringen, unser Leben in Umstände führen, dass wir nicht anders können, dass wir gar nicht mehr anders können, als wirklich nur noch zu ihm und nur noch uns auf seine Güte zu verlassen und nichts anderes geht mehr. Und da bringt uns Gott manchmal in diese Umstände. Und das macht er nicht, weil er irgendwie komische Gedanken hat, sondern das macht er einfach um uns, dass wir das lernen. Dass wir das lernen. Und so bringt er uns in solche Umstände, dass wir das verstehen. Und dass wir dann in Zukunft einfach ohne diese Wege zu gehen, ohne diese Umwege zu gehen, gehen zu müssen, uns gleich ihm zuwenden. Aber die Umwege sind die Wege, die die wertvollsten in unserem Leben sind. Wer mag Umleitung? Ne? Niemand. Also Umleitung ist eine Katastrophe. Macht ärgerlich und kostet Zeit. Aber bei Gott sind die Umleitungen in unserem Leben oder Gottes Wege zum Ziel, sagen wir mal so, Gottes Wege zu deinem Ziel, zu meinem Ziel in unserem Leben führen immer über Umleitungen. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann lest die Geschichte vom Volk Israel. Das ist so. immer um Leitung. Und das ist ein Stück weit vom Wesen Gottes. Gut, Gott segnet Israel, indem er sie in einen Kampf zwingt, vor dem sie Angst hatten. Nicht nur, dass sie siegten in diesem Kampf, sondern Gott offenbart sich als jemand, dem man nicht widerstehen kann. Und Jesus selber, das haben wir heute Morgen auch gehört, ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Gewalt auf Erden, das ist nicht so wichtig. Da gibt es auch andere, die hatten Gewalt auf Erden. Aber Gewalt im Himmel hat er auch. Und das ist entscheidend. Dass er Gewalt nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel hat. Und da läuft alles zusammen. Genau. Er offenbart sich auf den, den niemand widerstehen kann. Und ich denke, für uns alle gibt es da einfach Parallelen. Es ist immer wieder auch Angst und Furcht, die uns begleitet. Ja, das ist einfach so. Und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Aber wir werden ermutigt, einfach auf ihn zu sehen, auf ihn zu vertrauen. Im Hebräerbrief heißt es ganz krass, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen, festhalten. Und da steht es auch, dass wir aufschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott segne euch. Amen.